Kiezmenschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Seemann Jürgen Prey, bekannt als halbe Lunge auf dem Kiez. Moin Jürgen.
Moin Wiebke, moin Marius. Prost Wasser.
Prost Wasser. Ja, es ist noch zu früh für ein Bier. Ja. Deutlich zu früh.
Genau, ja.
Jetzt habe ich Jürgen zu dir gesagt, aber auf dem Kiez kennen dich alle als halbe Lunge. Wie, soll ich lieber Jürgen sagen oder halbe Lunge?
Halbe Lunge passt ganz gut, ja, das ist okay.
Ja, wie kommt es denn zu diesem, ich finde den Spitznamen etwas fragwürdig.
Ja, halbe Lunge. Ich bin ja zu See gefahren, ich habe Matrose gelernt und während des Studiums war ich in Elsfleth an der Seefahrtsschule, habe gleich im ersten Semester mit den anderen Jungs Fußball gespielt und Hallenfußball. Nach 3 Minuten war ich platt, saß auf der Bank und dann guckt dann Stibane, mittlerweile Elblotse, Kneipenwirtssohn aus Cuxhaven, mich an und sagt er, na Digga, hast auch nur eine halbe Lunge, wa? Und so hatten dann alle das im Ohr und die haben später unter L wie Lunge im Telefonbuch nachgeguckt und bei den Professoren hieß ich nur HL oder halbe Lunge oder Lunge.
Also du hast es dann weiter transportiert. Du fandst den Spruch ganz gut.
Ich habe es weiter transportiert und ich bin dann irgendwann mal nach dem Studium vor der Küste Westafrikas den Nord-Süd-Kurs gefahren und dann hast du da immer mal so Geschnack über UKW, wenn da dir ein bekannt vorkommendes Schiff vorbeifuhr. Und dann rufe ich da rüber und dann antwortet da auch einer und ja, woher, wohin? Ja, Elsfleth und Dithmarschen. Und du? Ja, Warnemünde-Wustrow. Ja, wann denn so? 91 bis 94 Seefahrtsschule gemacht. Ja, warst du denn auch bei den Kutterpol-Regatten und Fußballturnieren? Ja, klar. Ja, dein Name? Jürgen Prey. Nie gehört. Sag ich, halbe Lunge. Ey, halbe Lunge, du bist das. Und das alles vor der Küste Westafrikas.
Ne? Ja, cool. Ich dachte, das hätte irgendwas mit Kettenrauchen zu tun oder so.
Ich habe damals viel geraucht, ja.
Also es kam hinzu.
Ich habe bestimmt deshalb auch die wenige Ausdauerfähigkeit gehabt und saß auch gleich auf der Bank, weil ich so viel geraucht habe.
Aber die Zeiten sind vorbei, ne?
Die Zeiten sind vorbei. Seit 18, 19 Jahren rauche ich nicht mehr.
Oh, erstaunlich. Ja, ich dachte, das hätte irgendwelche medizinischen Hintergründe, dein Name. Du hast mir vorab ein paar Infos über dich geschickt. Also man muss sagen, wir sind ja schon länger in Kontakt.
Genau.
Weil du den Podcast ja gerne mal hörst und hier Kizianer durch und durch bist und auch den einen oder anderen schon mal vorgeschlagen hast, unter anderem Captain Klepto, mit dem du ja verbandelt bist. Und du hast mir jetzt vorab so ein paar Infos über dich geschickt. Zum Beispiel hast du mir geschrieben, dass du migrantischen Hintergrund hast. Also in Klammern stand dahinter Dithmarschen. Das ist ja eigentlich jetzt nicht so weit weg.
Ja, aber guck dir mal St. Pauli an und guck dir an, wer hier was macht und wer hier unterwegs ist. Und dann schau dir mal an, wen du interviewst in deinem Kiezmenschen-Podcast. Die haben zu 90% migrantischen Hintergrund. Die kommen alle als hauptsächlich als junge Menschen von Münster, vom Allgäu, vom Frankenland, von irgendwoher. Und Captain Klepto kommt auch aus Kiel. Und fast alle, die du interviewst, die kommen woanders her. Und die suchen sich das ja auch ganz bewusst aus, hier zu sein, weil die Entfaltungsmöglichkeiten gut sind und weil hier jeder so sein kann, wie er sein möchte. Und das ist, denke ich mal, ganz wichtig.
Du musstest also aus Dithmarschen raus, ja? Wie bist du da aufgewachsen?
Ich bin aufgewachsen bei einer selbstständigen Handwerkerfamilie. Mein Opa, der hat eine Firma gegründet, die es heute noch gibt, Firma Adolf Cornels. Und meine Eltern haben das dann übernommen und mein Bruder, der war schon lange Beamter und dann wurde ich dann so als 15-Jähriger vorgestellt, der übernimmt den Laden mal.
Was für ein Betrieb ist das?
Schiffsreparaturen und Stahlbau und ich habe so gedacht, okay. Und mein Vater so, aber du gehst doch bestimmt nicht in die Industrie, da gibst du ja deine Personalität am Werkstor ab. Ja, konnte ich auch nicht. Ich hab ein ausgeprägt schlechtes Selbstwertgefühl gehabt seinerzeit. Ich hab mir nicht zugetraut. Ich habe natürlich auch einen autoritären Vater gehabt, Jahrgang 30, der dann mit 12 Jahren sagt, bei der missglückten Fahrradreparatur, du Versager. Also du traust dir gar nichts zu. Du hast kein Zutrauen zu nichts. Und In die Industrie sollst du auch nicht und in die Firma möchtest du auch nicht. Und,
aber du solltest in die Firma
eigentlich. Ich sollte wohl gerne in die Firma Schlosser lernen, Meister, Techniker, Ingenieur, je nachdem, was ich denn so hätte bringen können. Und dann habe ich überlegt, nee, möchte ich nicht. Ne? Kommst mit dem Alten gar nicht gut klar. Und, also eine ganz behütete Familie. Ne? Also eine total liebenswert behütete Familie. Aber auch so der Klassiker, du kommst als kleines Kind bei deinen Eltern oder wo noch andere Leute beistehen und willst was sagen, dann heißt das nur, halt den Mund, wenn Erwachsene sich unterhalten. Ja, so Klassiker in den 70ern. Und naja, ich habe dann 1982 in den Schulferien das erste Mal eine Praktikumsreise gemacht. Das heißt, du konntest ein Praktikum auf dem Schiff machen und das habe ich 6 Wochen lang gemacht. Und das war's für mich. Das war genau das Richtige. Nutten, Schnaps und Zigaretten.
Und, Nutten, Schnaps und Zigaretten. Wie alt warst du denn da?
Da war ich 15.
Ja, das.
Aber das
da warst du dann selbstbewusster?
Ja, du kommst natürlich aus deiner dörflichen Enge raus, du kommst aus deinem Elternhaus raus und dir guckt man nicht so auf die Finger. Und du kannst dich dadurch beweisen, dass du dich einbringst und dass du von morgens bis abends arbeitest. Und ich kam von meiner Praktikumsreise wieder und mein Vater hat noch versucht, Einfluss zu nehmen, dass ich nicht an Deck arbeite, sondern dass ich in einer Maschine arbeiten würde, weil er die Hoffnung hatte, dann würde ich dann vielleicht doch noch bei ihm im Betrieb einsteigen. Hat sich nicht erfüllt, aber ich habe dann auch gesagt, ich möchte das nicht mit der Firma übernehmen, ich möchte lieber zur See fahren. Und dann sagt er, du kannst auch erstmal was Anständiges lernen und dann immer noch zur See fahren. Und ich sage, nö, das möchte ich dann lieber jetzt. Und so habe ich es gemacht und habe fürchterlich Heimweh gehabt beim ersten Mal Weihnachten an Bord. Ich war,
glaube
ich.
Wie alt warst du denn da?
17 und ein Keks.
17 und ein Keks. Also nach der Schule direkt los und dachtest, geil, große, weite Welt und weg von Vatern und dieser ganzen Starre in Brunsbüttel-Kunk, ne?
Jo.
Ja. Und dann traf dich der Schlag des Heimwehs.
Der Schlag des Heimwehs. Vor allen Dingen, das war ein kleiner Kymo, der fuhr Nord- und Ostsee.
Ein kleiner was?
Ein Kymo, ein Küstenmodoschiff.
Ja, das musst du übersetzen
für mich. Ein Küstenmodoschiff ist ein kleiner Frachter. Früher nannte man sie auch Eimerkacker, weil die nämlich kein fließendes Wasser und Toilette an Bord hatten. Aber gut, Anfang der 80er natürlich schon. Und das sind die Schiffe, die so bis 3000 Ladetonnen hatten. Früher hatten sie auch gerne mal sehr wenig, so 200, 300, 400, 500 Ladetonnen und die dann so Nord- und Ostsee fahren. Und kleine Besatzung, kleine Schiffe schaukeln viel bei Wind und im Eis nehmen die, im Winter nehmen die sehr schnell Eis an Deck, wenn der Seaspray an Deck kommt. Und das kann auch schon mal gefährlich werden. Und wir haben dann jeden Monat so 140, 160 Überstunden gemacht zu den 180 regulären Stunden. Der Ton, der war natürlich rau und da war ich dann gut drauf vorbereitet, aber nicht bestens drauf vorbereitet. Und
also rauer noch als bei Vatern.
Ja, und dann kam Weihnachten und dann ruft man zu Hause an und dann kullern doch so ein bisschen die Tränen. Ne? Das, ich glaube, jeder junge Seemann hat zu irgendeinem Zeitpunkt Heimweh und das äußert sich dann auch. Ich habe dann die Firma gewechselt und bin zu Hamburg Süd gegangen, Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrtsgesellschaft, Eggert und Amsink, bis vor kurzem noch in der Ost-West-Straße, heißt ja auch anders, sind aber von Maersk aufgekauft worden, das war der Oetker-Konzern. Da habe ich eine sehr, sehr gute Zeit gehabt, so als Hein Daddel in Südamerika.
Also warst jetzt so richtig unterwegs dann?
Ich bin weltweit gefahren. Ich
also so richtig danach, genau. Nachdem du Heimweh überwunden und so und dich dran gewöhnt hattest, bist dann, du dann auf große Fahrt gegangen?
Dann bin ich auf große Fahrt gegangen und dann hast du keine 7-Mann-Besatzung, sondern hast du 30-Mann-Besatzung. Du hast einen Koch, einen zweiten Koch, da ist ein Steward, da ist ein zweiter Steward. Da war Max. Max ist der chinesische Wäscher an Bord der Hamburger Schiffe. Auf den Bremer Schiffen heißen die Fritz. Die haben immer ein Jahr Kontrakt gehabt. Die haben,
Max und Fritz?
Ja, genau. Die Chinesen, die haben die Bordwäscherei gemacht. Und ja, dann ging das dann los mit 30-Mann-Besatzung nach Südamerika. Damals fuhr die Cap San Marco noch, auf der war ich nicht. Ich war Monte Cervantes, Monte Rosa. Und wir sind Südamerika-Ostküste gefahren, das heißt Brasilien, Argentinien, Uruguay. Und wir haben noch gute Liegezeiten genossen. Und,
also ihr Liegezeiten genossen heißt, ihr hattet dann auch mal Zeit von Bord zu gehen und nicht nur von Bord, um in irgendeine im Hafen gelegene Kaschemme, sondern ihr konntet dann auch mal was angucken.
Also tatsächlich, Seeleute haben nie ein sehr gutes Ansehen oder Renommee. Seeleute sind per se weltweit eher randständig an der Gesellschaft. Und wo gehen Seeleute hin? Sie gehen auf den Kiez. Hier in Hamburg gehen sie an die Reeperbahn oder Bernhard-Noch-Straße. Und mit wem feiern die Seeleute? Sie feiern mit auch randständigen Menschen. Und das hat für uns Seeleute auch ein bisschen den Blick geschärft. Mit wem haben wir gefeiert? Wir haben mit den Leuten der Subkultur gefeiert. Wir haben mit Transmenschen gefeiert, die anderswo nicht gern gesehen waren. Und von daher habe ich immer noch ein besonderes Faible zu den Menschen in der Schmuckstraße und in der Taverna war. Und wir sind in Südamerika hauptsächlich in den brasilianischen Häfen an Land gegangen, in Läden, die Hamburg Bar heißen, Skandinavia Bar, ABC Haus. Und es ist nicht so, dass du eine Hure kennenlernen würdest, einen Preis ausmachen würdest und ihr dann das Geschäftliche vollzieht. Es ist eher so gewesen, du gehst in eine Hafenkneipe mit vielen Rettungsringen der Seeleute, die sie dort gelassen haben, mit Grüßen und Landgangstafeln. Und da sind die Mädchen oder die Mädchenklicke, die sich schon die Jungs ausgesucht haben. Du hast dir niemand ausgesucht, du wurdest ausgesucht.
Aha.
Und wenn du in der Zeit, wo du noch Auszubildender warst, da haben die Mädels gesagt, Auszubildender. Der hat nicht viel Geld, der braucht nichts da lassen. Den nehmen wir so mit. Und
also durfte man umsonst
ran. Und das ist so das, was die Mädels damals als Sympathico bezeichneten.
Sympathico. Das hört sich nach viel körperlichem Kontakt an.
Kann man das so sagen? Tatsächlich, ja. Man hat sich kennengelernt. Man ist tanzen gegangen, man hat ein bisschen was getrunken und dann ist man sicherlich auch nochmal bis zum nächsten Morgen entweder zu ihr gegangen oder in ein Hotel und gerne auch Hotel, weil da gab es dann immer Frühstück noch. Und dann musstest du auch schon wieder zusehen, dass du wieder an Bord kommst, damit du rechtzeitig zur Arbeit da warst. Und dann ist der Klassiker immer gewesen, du hast ja wenig geschlafen, du hast viel gefeiert, viel getanzt und ja auch noch ein bisschen gekuschelt. Und dann bist du nächsten Tag auf der Arbeit gewesen und du hast morgens um 7:30 Frühstück. Um 10 Uhr hast du 20 Minuten Coffee Time und dann hast du Mittag eine Stunde Pause und 15 Uhr hast du nochmal eine 20 Minuten Coffee Time. Und morgens um 10 Uhr alles ruhig, niemand sagt was. Heute noch an Land? Nee, auf gar keinen Fall, machen wir nicht. Ne? Zur Mittagszeit? Vielleicht nochmal ganz kurz. Und um 17 Uhr waren alle wieder gestiefelt und gesprochen und da ging es an Land und dann hat man wieder gefeiert und man hatte wieder seinen Spaß. Und
das könntest du heute aber auch nicht mehr.
Das ist lange vorbei. Das war zweite Hälfte der 80er Jahre und das hat sehr viel Spaß gebracht. Und das war noch so ein kleines bisschen Rest von Seefahrtsromantik.
Ich habe dich aber gerade unterbrochen, was Sympathico.
Ja, Sympathico ist, du hattest ja seinerzeit eine Sprachbarriere und die Sprachbarriere wurde damit überwunden, dass die Mädels gesagt haben, also der Auszubildende da, der Junge da, die waren ja auch ganz scharf auf so ein bisschen Jungfleisch abzugreifen und dann haben wir gesagt, nee, der ist Auszubildender, der braucht nichts bezahlen. Ja, die haben ja auch ihren Lebensunterhalt, die haben auch ihre Monatsmiete oder die müssen ihre Babysitter bezahlen oder irgendwas. Und die Jungs sind dann für Sympathico mitgegangen. Es gab auch Mädchen, die waren auch noch ganz clever noch dabei, die haben Ziehscheine gehabt. Weißt du, was ein Ziehschein ist?
Nee.
Ein Ziehschein ist die Abschlagszahlung des Seemannes. Abschlagszahlung, sagt ihr was, so auf dem Gehalt, auf dem Lohn. Und der Ziehschein ist immer der Teil der Heuer, der schon vorab nach Hause geschickt wird.
Mhm.
Und manche Seeleute hatten dann ihre Ziehscheine nach Brasilien geschickt. Und die eine Dame, die ich mal kennenlernen durfte, die...
So anstatt nach Hause, vielleicht gab es ja auch kein Zuhause.
Da waren Junggesellen, ne, zum vielleicht, Beispiel. Ja. Die hatte eine erstklassige Wohnung in erster Linie am Strand. Die fuhr ein erstklassiges Auto und sie bekam 3 Ziehscheine. Und das Schlimmste für
sie... Drei Verehrer.
Drei Verehrer, ja. Das Problem war bloß, wenn die drei Verehrer vielleicht auf drei verschiedenen Schiffen oder auf zwei verschiedenen Schiffen waren und die Schiffe liefen zeitgleich in dem Hafen ein. Und dann bekamen sie natürlich kleine Logistik- und Verabredungsprobleme.
Da musste eine Freundin mit ran. Also, du warst ganz viel unterwegs. Wie viele Jahre war das?
Insgesamt war ich 17 Jahre auf See, inklusive Schule und Studium, ja.
17 Jahre. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie lange ist man dann auf See und wie lange ist man dann zu Hause?
Ja, seinerzeit war das noch nicht so günstig wie heute. Seinerzeit war die Erwartungshaltung, dass du 4 bis 6 Monate an Bord bist und dass du dann vielleicht nach 6 bis 8 Wochen wieder losfährst. Und da lassen sich die jungen Leute heute nicht mehr drauf ein. Die fahren lieber in Modus 1 um 1. Und ja, du machst eine Lehre, machst so 2,5 Jahre Lehre als Matrose. Mittlerweile gibt es keine Matrosen mehr, deswegen, ich bin der letzte Matrose.
Du bist der letzte Matrose.
Genau, heute gibt es Schiffsmechaniker. Die arbeiten an Deck und in der Maschine. Ich habe nur an Deck gearbeitet.
Das gibt's gar nicht mehr?
Nee, die wurden ja durch die Multipurpose-Leute, die Schiffsmechaniker, ersetzt.
Aber gibt es nicht noch alte Matrosen wie dich?
Klar, die gibt's noch.
Ja.
Das war auch so mit Augenzwinkern.
Ja, okay.
Ja, und dann überlegt man sich, dann will man ja nicht ewig Matrose bleiben. Man überlegt sich dann, zur Seefahrtschule zu gehen. Und das habe ich dann in Elsfleet gemacht mit einem Auslandssemester in England. Und dann war ich 94 fertig mit der Schule. Und habe dann als zweiter erster Offizier gearbeitet und knapp 4 Jahre noch als Kapitän auf verschiedenen Schiffen. Und dann stand ja mal so ein bisschen Familienplanung an und dann ist das natürlich auch günstig, wenn man zu Hause ist und nicht 8, 9 Monate im Jahr an Bord verbringt. Und dann habe ich mich bei den Lotsen beworben und bin in Brunsbüttel angenommen worden bei den Nordostseekanal-Lotsen.
Brunsbüttel? Ist ja fast wie Brunsbüttel-Koog.
Genau, Brunsbüttel-Koog bis zur bis zur Kreisgebietsreform 1971, dann hieß das Brunsbüttel.
Bist du ja jetzt irgendwie wieder daheim, so richtig daheim. Aber hattest du richtig eine eigene Wohnung dann und so? War zu Hause dann eigene Wohnung oder war zu Hause dann, als du noch so jung warst, zu Mama und Papa?
Anfänglich habe ich ein Zimmer bei meinen Eltern gehabt. Dann haben die ihr Haus verkauft und in ihrem anderen Haus war kein Platz mehr für mich. Und dann habe ich das Motorradzimmer von meinem Kumpel bekommen. Und,
Motorradzimmer?
Ja, hätte auch ein Kinderzimmer sein können, aber er hatte keine Kinder. Dafür stand sein Motorrad da drin. Und dann bekam ich das Motorradzimmer und ich war aber überwiegend auch in Brasilien unterwegs und war da so ein bisschen Backpacking. Und an und für sich war so in den 80ern, 90ern war so die Welt so ein bisschen mein Zuhause. Ich habe keinen festen Wohnsitz gehabt. Ich habe keine weitere Versicherung gehabt, nichts, gar nichts. Und ich hatte kein Auto gehabt. Ich habe dann den Egon Ratzmann, Kfz-Meister in Marne, angerufen. Ich sage, Egon, ich brauche ein Auto, ich bin nächste Woche da. Und dann bekam ich ein Auto für 100 Mark im Monat. Musste ich dann auch irgendwann wieder abgeben, aber ich hatte was zu fahren. Und ja, irgendwann überlegt man sich ja, man möchte an Land. Und dann ist Bürojob. Hätte ich mir nicht vorstellen können. Seinerzeit gab es so verschiedene Jobofferten. Man hätte Owners Representative auf den Philippinen sein werden können für Crewing Agencies. Nee, wollte ich nicht. Und ich wollte dann tatsächlich Lotse werden. Und so kam ich dann wieder zurück nach Brunsbüttel. Und ja, das Lotsendasein ist natürlich auch eine schöne Sache. Du hast keinen Chef, du hast kein Personal, du hast kein Papierkram, du fährst Schiffe und manövrierst sie und lernst Leute kennen und das bringt viel Spaß. Und
hast du da denn feste Arbeitszeiten als Lotse?
Nee, du bist so ein bisschen so, du hast eine Bird, eine Reihenbird. Du kommst als Letzter in die Liste, wenn du von der Arbeit kommst und je nachdem, wie viele Leute in der Bird sind, im Dienst sind, hast du 40 bis 70 Vorderleute und 15 bis 40 Stunden frei. Und ja, das ist eine Lotsenbrüderschaft, da sind alle gleich, das Geld geht in einen Pott und wird gleich verteilt Und das ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts im Auftrage des Bundes unterwegs.
Ja, okay.
Gut. Höchste Beschlussorgan ist die Mitgliederversammlung per Handakklamation oder Urnenabstimmung. Also wir befinden selber über unsere Urlaubszeiten, Urlaubsdauer und über unsere Dienstordnung.
Was bedeutet das denn im Alltag? Wie oft bist du unterwegs und tags, nachts oder...
Wenn wir schwache Monate haben, dann bin ich so 12 Mal im Monat unterwegs und dann rechne mal im Schnitt mal 10 Stunden. Und wenn das Monate sind mit viel Verkehr, dann rechne mal damit, dass das so 22, 23 Abteilungen im Monat gibt, 10 Stunden.
Boah, das ist dann aber schon richtig hart, ne?
Und das kann zu jeder Tages- und Nachtzeit passieren. Ja, weil Schiffe kommen 24/7 und wenn die Schleuse klar ist und das Schiff kommt an, ja, dann geht's los. 20 Minuten Vorwarnung und ab dafür. Wobei, wenn ich hier auf St. Pauli bin, dann lasse ich mir 80 Minuten Abteilungszeit geben, dann habe ich ein bisschen lose, rechtzeitig anzukommen.
Du wirst dann angerufen und wird gesagt, so, jetzt hier, antanzen.
Rinnen, plönen und los.
Schleuse auch mitten in der Nacht?
Mitten in der Nacht. Zu jeder Minute einer Stunde des Tages kann es passieren.
Das hört sich voll anstrengend an.
Vor allen Dingen kommt es manchmal überraschend. Gelegentlich denkst du, ja Mensch, ich bin heute Nachmittag um 16 Uhr dran, was cool wäre, weil dann hast du noch eine halbe Tagestour. Und dann rufen sie erst um 19 oder 20 Uhr an und dann dauert das bis nächsten Morgen 7, 8 Uhr. Und dann hast du dann die ganze Nacht durch und das, wo du den Tag über schon wach warst. Oder du rechnest damit, dass du morgens um 7 dran bist und unverhofft rufen sie dich um 1 an, nachts. Wenn du dann gerade erst wenig geschlafen hast. Das kann tatsächlich passieren, ja.
Aber das packst du?
Das packe ich noch. Wobei jetzt mit 56 wird es nicht mehr einfacher. Das hinterlässt schon so ein bisschen seine Spuren.
Ja, ich stelle mir schon anstrengend vor, halt immer auf Abruf zu sein, ne? Also permanent Handy an.
Ja.
Und immer gucken, hat sich wer gemeldet. Kannst ja eigentlich auch wenig Privatleben dann planen, außer du bist wirklich im Urlaub.
Sagen wir mal so, wenn du 60, 70 Vorderleute hast, Vornummern hast, die vor dir arbeiten gehen, dann kannst du ungefähr abschätzen, wenn du 15er bist, okay, irgendwann in den nächsten 5 bis 7 Stunden geht's los. Also die Zeit davor, die hast du noch gut, die Zeit davor hast du keinen Stress.
Also du siehst, wer eigentlich vor dir dran ist, um aufs Schiff zu gehen und weißt, auf welcher Position du stehst und kannst dir damit so ein bisschen errechnen. Naja, dafür muss das Schiff aber auch da sein und alles klar sein. Wenn die dann da Verspätung haben, kann sie ja alles völlig anders gestalten, oder?
Genau.
Ja, das ist auf jeden Fall wenig planbar, ne?
Und es ist auch tatsächlich nicht ganz ungefährlich. Ein Kollege ist letzte Woche von der Gangway gestürzt, 3-4 Meter auf die Schwimmfender rauf, schwer verletzt, muss operiert werden. Ein anderer Kollege, da ist die Lotsenleiter gerissen, der ist dann abgestürzt aufs Lotsenboot rauf, der war schwer verletzt und hat sich aber wieder erholt. Und
durch, ich sag mal, in Anführungszeichen, menschliches Versagen, weil die so müde waren? Oder weil
die Lotsenleiter ist gebrochen, weil sie morsch war. Und der Kollege, der ist die Gangway abgestürzt, da sind mir die näheren Gründe nicht bekannt. Es ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Also ich habe das mal gehabt, dass normalerweise hätte ich so übersteigen können, von Deck des Lotsenboots zu dem Deck des Schiffes. Aber es schaukelte dermaßen, auf einmal hatte ich nur noch eine graue Wand vor mir. Und ich war mit den Händen, ich verzweifelt da am Versuchen abzustoßen und der Matrose vom Lotsenversetzer hat mich dann so umfasst um den Bauch und hat mich zurückgerissen. Sonst wäre ich bei Nacht und Wind im Winter auf die Elbe und da hätte man mich nicht mehr wiedergefunden. Das wäre nichts geworden.
Oh je. Lass uns nochmal zurückgehen. Du hast mir nämlich auch geschrieben, irgendwie eine Nachricht. Du hast mir so Stichpunkte geschickt über dich und da stand Brasilien mit eigenem Strand. Das habe ich irgendwie nicht geschnallt.
Ja, tatsächlich habe ich meine Frau aus erster Ehe in Brunsbüttel-Koch kennengelernt. Und,
ach, herrje.
Ja, genau. Die hatte in Brasilien BWL studiert und die war in Deutschland unterwegs und dann habe ich sie kennengelernt und ich sprach Portugiesisch, weil ich habe meine Diplomarbeit in Brasilien gemacht und bin ja auch ein bisschen rumgereist. Naja, so haben wir uns kennengelernt und haben geheiratet, ich wurde Lotse, die beiden Kinder sind geboren und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, die Hälfte der Familie ist in Brasilien und ich wollte immer mal ein kleines Grundstück am Strand haben und da habe ich, Mensch, was hältst du davon, willst du nicht mal rüberfliegen und mal gucken? Und dann guckst du dann mit Lia und Wanderlee, das war dann Tante und Onkel und ja, tatsächlich haben wir dann im Süden von Bahia, so in Canavieiras, haben wir dann so ein Strandgrundstück gefunden, so 50 mal 200 Meter lang und mit 50 Meter eigenen Strand und ein paar hundert Kokospalmen drauf. Und das war bezahlbar und Tante und Onkel hatten Zeit, sich drum zu kümmern. Die haben dann auch ein kleines Haus draufgesetzt. Und das war natürlich alles nur ein Vehikel dafür, dass meine Kinder, die die halbe Familie ja nun in Brasilien haben, dass die auch die Familie so kennenlernen und nicht nur als Besucher, sondern als Teil des Lebens. Und so haben dann Emily und Victoria auch fließend Portugiesisch gelernt in der Zeit. Und das haben wir so lange gehabt, bis sie schulpflichtig wurden und dann haben wir das verkauft.
Also seid ihr immer gependelt?
Ja, besonders meine Frau. Die ist dann so Januar bis März immer da gewesen, 3 Monate. Und ich habe meinen Urlaub zusammengelegt und bin dann so 8 Wochen da gewesen, ja. Traumhaft schöne Zeit seinerzeit gewesen. Aber es ist ja nun mal so, wenn du sowas hast, dann fährst du immer dahin. Du siehst nichts mehr sonst auf der ganzen Welt.
Klar.
Und bin ganz glücklich, dass ich da nichts mehr habe.
Dafür bist du zu rastlos, wa?
Mhm.
Mhm. Die Frau hast du ja auch nicht mehr, ne?
Genau, wir haben uns dann irgendwann getrennt. Sie war sicherlich ganz wichtig in meinem Leben seinerzeit, weil ich ja so ein, als ich anfing zu sehen, ich sage immer, ich bin so ein mittelmäßig talentierter Dilettant. Und als solcher habe ich das ja in der Seefahrt dahin gebracht, wo ich hingekommen bin. Bin ich auch ganz dankbar für. Aber ich war ja auch ein mittelmäßiger Chaot. Und nun wurde ich Kapitän. Und dann habe ich gedacht, scheiße, wie willst du denn die Rolle so vernünftig ausfüllen, wenn du so ein mittelmäßiger Chaot bist? Und dann habe ich dann ja meine erste Frau kennengelernt. Und sie ist eine ganz ordentliche, perfektionistische, straighte Person. Und die hat dann echt Ordnung in mein Leben gebracht. Das war für die Zeit auch ganz gut. Und meine Freunde, die haben seinerzeit gesagt, der neue Jürgen. Weil ich eben so anders war. Aber du kannst dir ja vorstellen, sowas funktioniert nicht auf Dauer. Aber für die Weile war es ganz gut.
Kapitän, also die Menschen, die uns zuhören, sehen dich ja nicht. Du hast ein Iro. Hattest du damals auch ein Iro?
Ich hatte seinerzeit kein Iro.
Nee.
Und ich hatte eine ganz anständige Frisur und ich hatte einen Schnauzbart oder Vollbart und ich habe auch eine Kapitänsuniform getragen. Und ja, als Kapitän bist du ja auch so ein kleines bisschen Master Next God. Und diese Rolle gut ausfüllen ist wichtig, wenn du über 20 Leute an Bord hast, die dir vertrauen. Du hast keine weitere Instanz, wenn du auf dem Schiff bist, wenn du auf hoher See bist, wenn du 20 Tage Seetouren hast über den Pazifik. Und ja, das hat an und für sich ganz gut funktioniert. Und aber die Ehe nachher nicht so. Sind aber ein paar wunderbare Kinder bei rausgekommen.
Ja, das ist ja auch schon viel.
Jo. Toll, toll, toll.
Und wie lange hast du jetzt diesen Iro schon?
Den habe ich jetzt wieder seit 2014 ungefähr, ja.
Ja, dafür bist du ja auch bekannt, ne, für deinen Iro. Der Seemann mit dem Iro. Halbe Lunge, Seemann, Iro. Und wie kam das dann, dass du hier auf dem Kiez gelandet bist? Wann war das? War das irgendwie so durch zechte Nacht in der Hafenkneipe und okay, hier bleibe ich?
Also als Dorfkinder, ne? Als Dorfkinder aus Brunsbüttel sind wir ja auch schon mal immer mal auf dem Kiez gewesen. Wir haben immer so Monstertouren gemacht und die Monstertouren, die gingen in Dithmarschen los. 7 Leute in einen 5-Sitzer mit 5 Flaschen Korn. Der Fahrer bleibt nüchtern. Und dann sind wir dann Bistensee gefahren, da war so ein bisschen so ein Rockladen und dann sind wir weiter nach Kiel, Bergstraße, Hinterhof und abschließend sind wir dann noch nach Hamburg gefahren und beispielsweise so mit einem Opel Kadett B, da hast du dann die Fenster hinten rausgenommen, diese Klappfenster und hast dann die Boxen rausgehängt und Hans Albers gespielt. Ja, so ein bisschen. Aber gut.
Alles in einer Nacht?
Ja, alles in einer Nacht. Und dann sind wir noch wahrscheinlich noch mal im Grünspan gewesen. Und Grünspan war natürlich auch, wenn der Disco-Betrieb war, auch ein toller Laden. oder im Top Ten sind wir seinerzeit noch gewesen, als das auch noch anrüchig war. So sind wir seinerzeit Ende der 80er auf dem Kiez unterwegs gewesen, aber so als Gäste halt. Und wie bin ich nachher wieder hierher gekommen? Meine zweite Ehefrau, meine angetraute Gattin, die mir wohl gefällt, und ich, wir leben und wohnen nicht zusammen, jetzt zunehmend mehr.
Nach wie vor zusammen, deine zweite und jetzige
Ehefrau. Ja, genau. Ja. Und wir haben uns seinerzeit kennengelernt und das war so 2011 rum, 2011. Und ihre Kinder sind Jahrgang 97, 99. Meine beiden ehelichen Kinder sind Jahrgang 01 und 03. Die waren also in einem Alter, wo du die nicht hättest zusammentun dürfen. Und vor allen Dingen, wem willst du das zumuten, zu dem anderen zu ziehen? Und wo soll der Wohnraum überhaupt herkommen? Und
mit vier Kindern schon spannend, eben, ne?
Genau. Und dann haben wir gesagt, nee, das lassen wir mal so, wie es ist. Und du mit deinen da und ich mit meinen hier. Und ich damals hatte ich noch wechselseitiges Wochenmodell. Und dann hat sich das ergeben, dass meine Ex wegzog und die Kinder nicht mitgezogen sind. Kinder sind ja konservativ. Und so wurde ich dann alleinerziehender Vater. Und,
also die zog richtig weg?
Ja, die zog Richtung Husum. Und,
so, okay. Die also Kinder, nicht so weit?
Nein, nicht so weit. Und habe ich mir immer ein Au-pair geholt. Und damit ich dann auch mal ein bisschen frei hatte, ich hatte ja auch unregelmäßigen Schichtdienst. Hat gut funktioniert. Bianca hatte ihre beiden und das haben wir nicht miteinander zusammengemischt und sie ist dann nach Hamburg gegangen, erst nach Ottensen und da war ihr die Wohnung nachher zu dunkel und dann ist sie, hat sie gesagt, guck mal hier die Wohnung und dann Wohlwildstraße und ich sage, ach da in der Lobostraße ist doch auch gut und dann sagt sie, na mal bewerben und dann haben wir uns beworben und dann waren da wie üblich so 30, 40 Bewerber da mit bei und die wollten ja nicht nur die normale Schufa haben, die wollten die dreiseitige Schufa haben, die du gar nicht so verlangen darfst als Vermieter. Und dann sind wir an dem Tag noch zum Bildstedt-Center gefahren, weil da konntest du das noch machen außerhalb der normalen Bankzeiten. Und dann sind wir wieder zurück zur Wohnungsverwaltung in Altona und haben das noch abgegeben. Und dann haben wir die Zusage bekommen und dann habe ich nachher mal gefragt, warum wir? Und dann guckt sie uns an, sagt sie, ich habe den Eindruck, ihr passt gut in die Hausgemeinschaft. Und diese Hausgemeinschaft hier in der Wohlwill 12, die ist fantastisch. Tolle Nachbarn, liebe Nachbarn. Und das bringt sehr, sehr viel Spaß.
Und ihr seid hier seit, also du hier eigentlich?
Seit 2016.
2016. Ja. Das ist ja auch ein ganz besonderes Haus, ne? Am Eingang gibt's erzählt eine Tafel von der besonderen Geschichte. Erzähl du die mal.
Ich kenne sie nicht en Detail. Ich weiß aber, dass Silvin Rubinstein zusammen mit seiner Schwester ein Tanzduo war, wie das so seinerzeit in den 30er Jahren gewesen ist. Und sie waren sehr bekannt. Sie waren jüdischen Glaubens und wurden von den Nazis deportiert. Sie waren, glaube ich, im Warschauer Ghetto. Und ein SS-Offizier, der sich einen Narren gefressen hat an den Silvin Rubinstein, hat ihn zur Flucht verholfen. Und ich glaube, so war es. Und so ist Silvin Rubinstein, hat den Krieg überlebt, seine Schwester nicht. Und er hat dann auch tatsächlich noch weiter getanzt und er hat hier gelebt bis zu seinem Tod im Jahr 2011.
Und er soll auch in eurer Wohnung hier gelebt haben.
Ja, das ist das, was unsere Nachbarin sagte, die schon seit 30 Jahren in dem Haus hier wohnt. Genau.
Das ist ja irgendwie schon besonders, oder? Also so ein Haus mit Geschichte und wenn das dann tatsächlich auch diese Wohnung war.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Was ist der Kiez für dich? Wie ist der Kiez für dich? Du liebst das ja hier sehr. Wir haben ja nun, wie gesagt, schon länger Kontakt und du bist ja wirklich, auch wenn du jetzt noch nicht Ewigkeiten hier bist, aber du bist ja wirklich so richtig mit Herz Kiezianer.
Meine Frau fährt morgens zur Arbeit, ich bleibe mal ein bisschen länger liegen. Wir haben schon unseren ersten Kaffee im Bett gehabt, sowieso. Und irgendwann, wenn ich dann noch so Tagesfreizeit habe, dann stehe ich dann auf und ziehe mich an und stehe dann im Eingang. Ihr habt auch unsere Eingangstür gesehen. Und dann bleibe ich da nochmal so ein bisschen stehen. Ich gucke nach links, ich gucke nach rechts, ich sehe diese fantastische Straße, diese Wohlwillstraße mit dem Kopfsteinpflaster, mit diesen tollen Bäumen und mit den Leben und was ich schon auf der Straße rieche, mit dem Candy Shop, mit dem Café Stark. Und es ist ein Träumchen. Diese Straße, diese Nachbarn, diese Leute, es ist Leute, die du grüßt dich hier auf der Straße, wenn du dich siehst, und auch Leute, die du nicht kennst. Da, wo sich so zwei Blicke kreuzen, randomly, und der eine den anderen dann zulächelt, warm anschaut, und das wird dir gleich so zurückgegeben. Das hast du hier ganz viel. Du hast viel Zusammenhalt, du hast viel Kultur, du hast das Stadtteilwohnzimmer, und wir haben viele Leute, die sich gegenseitig helfen. Und das einfach auch mal unentgeltlich. Ich bin so der, der zwei Fahrzeuge hat, die er nicht immer braucht und die er dann mal weggibt.
Ja, du hast so einen richtig großen Bulli, ne?
Genau, ich habe einen Ford Transit und wir nennen ihn hauptsächlich Freakbus oder Freakbus, weil auf der einen Seite ist von den U-Comics und von den Freak Brothers Fat Freddy und Fat Freddys Katze drauf. Das wird nur wenigen Leuten heute noch was sagen, aber... Ja, der ist mal schön bunt gemacht worden und der wurde bunt gemacht für die Anti-Racist Parade 2018 Ende September, genau. Und der Kiez für mich, das ist, ich fühle mich hier derbe wohl. Ich liebe es, hier zu schlendern. Ich liebe es, die Leute zu treffen, die ich kenne und mich mit denen einzuschnödern und abzuschnacken. Ich liebe den Gezi Park Fiction, ohne dass ich da stundenlang chill, wie viele der jungen Leute. Ich brauche da einfach nur mal 10 Minuten und über den Hafen gucken und die Schiffe und die Kräne. Und es ist ein Träumchen, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen und du stehst hier auf der Kreuzung und stellst dich einfach hin und genießt die Sonne. Oder du gehst ins Kravel und du hast da diesen leckersten Salat der Welt. Oder du gehst zu Asia Kim in einer Hein-Heuer-Straße, wo es so ein tolles, frisches Asia-Essen gibt. Oder die kleine Pause, wo ihr gesagt habt, das sei ja schon nicht mehr so richtig Kiez. Aber,
das musst du jetzt natürlich nochmal erwähnen, ne?
Die kleine Pause, das ist für uns so ein bisschen, oder das Café Stark, das ist auch so ein bisschen wie so ein zweites Wohnzimmer. Du triffst da Freunde, du triffst die Leute, die da arbeiten, aber eben auch die Gäste. Und du fühlst dich sehr gut angenommen, du fühlst dich sehr gut aufgehoben. Nun bin ich natürlich auch nicht der Schüchternste und ich schnöde und schnack immer Leute an. Und meine Tochter, für die ich mal eine Wohnung organisieren konnte, mit der habe ich mich mal verabredet. Und dann haben wir auf dem Weg 3 oder 4 Leute getroffen, wo wir uns damit unterhalten haben. Und sie war in einem Alter, wo ihr das unangenehm war. Und als wir uns das andere Mal verabredet haben zum Essen, hat sie gesagt, wir treffen uns aber nicht bei dir vor der Wohnung. Wir treffen uns beim Restaurant. Sag ich, warum? Ich will nicht die ganzen Leute treffen, mit denen du da schnackst.
Papa ist peinlich. Ja, so. Das war so die Jugendphase, Eltern sind peinlich.
Ja, das ist heute anders, Gott sei Dank. Toi, toi, toi.
Wie alt sind die jetzt?
Meine beiden, die sind knapp 20 und knapp 22. Und dann habe ich noch eine 30-jährige Tochter, die hat selber schon 2 Kinder. Und meine Frau, die hat natürlich noch 2 Töchter. Das sind meine Bonustöchter wieder, wie man so schön sagt. Und die sind 24 und fast 26.
Meine Güte, du hast 6 Weiber um dich rum.
Ja.
Das und, ist hart, oder?
Und 2 weibliche Enkeltöchter.
Irgendwie könnt ihr nur Mädchen in der Familie, ne?
Ja.
Das ist so ein Fluch offensichtlich.
Ein Segen ist das natürlich. Ja. Auf jeden Fall ein Segen.
Ja?
Ja, ja.
Das sagt der einzige Mann.
Ja. Ich wollte nochmal was dazu sagen. Wir Seeleute, wir sind ja eben viel in den Hafenecken unterwegs gewesen. Und wir sind viel in den Hafenkneipen gewesen, wo wir Menschen kennengelernt haben, mit denen wir die Nacht verbracht haben. Wir haben schon in der zweiten Hälfte 80er und in der ersten Hälfte 90er, wir haben nie abfällig gesprochen. Wir haben immer gesagt, das sind die Mädchen, unsere Mädchen oder die Mädchen. Ja, wenn irgendwie so ein Youngster da ankam und meinte da irgendwie rum zu trompeten und rumzupöbeln, der wurde erstmal eingenordet. Und wir haben uns immer mit sehr viel Respekt und auf Augenhöhe begegnet. Das ist ganz, ganz wichtig gewesen. Zumal der Seemann an und für sich, dem ging es nicht nur um den Sex. Dem Seemann, dem ging es an und für sich auch um Nähe, um diese menschliche Nähe, die du vermisst, wenn du monatelang auf dem Schiff bist. Das war für Hein Seemann seinerzeit ein ganz wichtiger Grund, mit jemand die Nacht zu verbringen.
Schon sehr einsam.
Ja, als Seemann hast du viel Einsamkeit, genau. Du hast kein Internet an Bord gehabt, mittlerweile gibt es sowas, aber Internet, mit Internet kannst du auch einsam sein. Hm. Ja, so ist es damals gewesen. Ja,
wahrscheinlich sehe ich deinen Blick hier dann auch auf das Gewerbe sich verändert.
Ja, hier ist das natürlich immer ganz anders gewesen. Hier wurde ganz anders verhandelt, abgeschlossen und der Vertrag umgesetzt. Und das ist in einigen Ländern dieser Welt anders gewesen. Da war, man hat nie über Geld gesprochen. Man hat das Gefühl, was du hattest, war, du lernst jemanden kennen, du gehst mit jemandem tanzen, du gehst mit jemandem nach Hause. Es ist wie ein One-Night-Stand. Aber du weißt, sie braucht auch Geld zum Lebensunterhalt. Und dann hast du, ohne irgendwie darüber ein Wort zu verlieren, eine ansprechend großzügige Summe in der Handtasche gelassen.
Also war es gar kein abgemachtes Geschäft?
Nein, es war so die Illusion. Das war so ein bisschen die Seemannsromantik. Das wollte ich nochmal so dazu sagen.
Ja, ja, nochmal ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit. Dann kommen wir jetzt wieder zum Kiez zurück. Ja. Also du hast vorhin von deinem Auto erzählt.
Ja.
Also bist du sowas wie der Privattaxifahrer hier vom Kiez, ja?
Nein.
Fährst du die Leute oder leihst du denen dein Auto?
Ich leih denen mein Auto. Also meine Nachbarn, Susanne und ihr Mann und die Kinder, Alessandro und die Kinder, die sind da 3 Wochen mit nach Tirol gefahren.
Da hast du gar keine Schmerzen irgendwie anderen?
Nö, das geht. Das funktioniert. Oder wenn jemand ihn mal zum Umzug braucht oder wenn Opi ihn braucht, also Captain Klepto. Captain Klepto, der hat ihn gestern erst zurückgegeben nach einer Woche. Ne? Aber das ist komplett in Ordnung. Wenn ich den in der Zeit nicht brauche, dann kann er ihn haben. Und ein Auto soll gefahren werden. Ich finde das ganz schrecklich, die Autos, die 24 Stunden am Tag, 23 Stunden an einem Fleck stehen. Und das andere Auto, der Ingo Flamingo, so ein kleiner Blauer.
Ingo Flamingo?
Ja, genau. Ingo Flamingo, der heißt so, weil da sind so ein paar Flamingos drauf in einer Masipulami-Schleife. Und das hat Errol gemacht und guter Freund von uns, von Rambazamba. Und,
Rambazamba musst du erklären, das kennen, genau. das kennen nicht alle, kannst du nicht von ausgehen.
Ja, Rambazamba ist ein Fanclub vom FC St. Pauli und Rambazamba gibt es seit knapp 13 Jahren. Und ich bin seit gar nicht so vielen Jahren dabei, ich bin seit 3-4 Jahren dabei. Ich wurde mal gefragt und dann war ich dann Hangaround-Prospect und wurde dann aufgenommen und das ist auch ein kleiner Verein mit 17, 18, 19 Mitgliedern und da sind ein paar begnadete Street-Art-Künstler dabei, die schon tolle Choreos gemacht haben in der Südkurve vom FC St. Pauli oder der Lattenplatz beim Knus, der wurde schon der auch gerne mal umdekoriert und meine Autos wurden von Errol und Gigi und Armando und von Jupp gemacht. Und die sehen dann heute so aus, wie sie aussehen.
Ja, das ist schon sehr besonders, dass wirklich man sich kennt und dass man sich natürlich hilft. Und dass du natürlich ganz selbstverständlich deine Autos abgibst. Also ich glaube, das findet man sonst selten. Aber du engagierst dich auch privat sehr. Also du machst ja viele Sachen, bist Aktivist und erzähl das aber mal selber, was du alles machst.
Ja, wenn man so Hummeln in Mors hat, dann überlegt man sich, wo kann man denn mal irgendwie angreifen, wo kann man was machen. Und 2015 wurde Sea-Watch gegründet und 2016 war ich da mit am Start, habe auf 2 Missionen mitgefahren. Noch nicht als Kapitän, weil ich zu dem Zeit kein gültiges Patent hatte. Ich musste erst ein paar Kurse wieder updaten. Ich habe die Sea-Watch 2 hier mit entrostet und mit gemahlen seinerzeit in Hamburg in 2016. Und ich habe die Mission 1 und die Mission 4 oder 5 in 2016 gefahren. Da wurden wir dann auch nochmal ein bisschen beschossen von der sogenannten libyschen Coast Guard. Und
erzähl mal die Situation.
Ja, tatsächlich war die Absprache
so. Also erzähl mal allgemein die Reise, also dein Engagement da.
Ja, üblicherweise, du fliegst nach Malta und gehst dort an Bord, übernimmst das Schiff, rüstest es aus mit entsprechend ein paar hundert Rettungswesten. Du hast ein paar Paramedics an Bord, du hast einen Arzt an Bord, du hast Leute für die Maschine an Bord, für die Nautik und dann geht das.
Alles Freiwillige, die sich nicht kennen, genau. Und da zum ersten Mal aufeinandertreffen. Ja. Und das.
Du machst dann so ein Briefing und dann kommst
aber
du.
Aber wie bist du da überhaupt? Ich hab mich einmal die Vorgeschichte. Du hast da einfach angerufen und gesagt, genau. Ich bin Kapitän, ich möchte.
Ja, genau. Und so sind wir dann zueinander gekommen und so habe ich da zwei Missionen gefahren in 2016. Das dauerte seinerzeit immer so 2 Wochen und dann mit der Vorbereitung, Nachbereitung warst du 17, 18 Tage weg und ich habe dann in der Zeit ungefähr 10 Tage Urlaub genommen und ungefähr 10 Tage haben meine Kollegen meine Bird gefahren. Das heißt also, du bist ja wie so ein Taxifahrer auf einer langen Liste und du wanderst immer weiter nach oben und irgendwann musst du dein Schiff fahren. Und ich habe dann ein paar coole Kollegen gehabt, die sind dann immer vorausgesprungen an meine Stelle und haben dann für mich gefahren. Also die haben auf ihre Freizeit verzichtet, dass ich dann eben im Mittelmeer damit helfen konnte.
Die haben dir sozusagen unbezahlten Urlaub ermöglicht.
Die haben mir...
Oder bezahlten Urlaub.
Bezahlten Urlaub, genau. Ich bekam ja weiter bezahlt, aber ich brauchte keinen Urlaub nehmen.
Ja, toll.
Und das ist natürlich sehr eindrücklich. Das ist sehr tiefgehend, was man da sieht, was man da erlebt. Und wenn man Menschen retten kann, aber auch wenn man sieht, wie Menschen sterben, beziehungsweise die schon tot im Wasser sind. Und da auch der Geruch von Leichen ist natürlich nicht wirklich das, was man sich wünscht, was man braucht. Das habe ich heute noch in der Nase. Wir haben mal bei Schlechtwetter, da fährt man gerne mal nach Tarsis rein, nach Tunesien, um die Schlechtwetterperiode abzuwettern. Und da werden die Menschen angetrieben, die auf See versterben und die Namenlosen. Und da gibt es dann ein Khamisdin Merzouk. Und Khamisdin ist beim Roten Halbmond und der hat immer privat organisiert, die Leichen vom Strand einzusammeln und denen noch ein würdiges Begräbnis zu geben. Da haben wir ein bisschen bei geholfen. Und in 2017 habe ich das...
Wie kannst du da mit leben mit den Bildern?
Tatsächlich kann ich damit leben, das geht, ja. Helfen macht glücklich und du kannst vielen Menschen helfen. Und wärst du nicht da gewesen, dann hätte dir niemand geholfen. Und wir haben viele Frauen gehabt, wir haben kleine Kinder gehabt, wir haben Hochschwangere gehabt. Wir haben Menschen gehabt, die in diesen Gummibooten drinne sind, wo sich Salzwasser mit ausgekipptem Benzin mischt, weil dieser Kanister nicht dicht ist und umkippt und das eine fürchterliche Säure bildet. Da konntest du die Haut so von den Beinen abziehen und das war wundrot und die waren voller Schmerzen. Und das war schon richtig übel. 2017 war ich nochmal im Mittelmeer und dann mit Carola Rakete.
Mhm.
Und Carola sagt, oh, Jürgen, schönen Dank, dass du den Kapitän machst. Ich bin sowieso lieber als erste Offizierin oder was ist. Guck ich sie an. Ich sagte, ja, weil dann mache ich die coolen Sachen. Ich fahre mit dem Boot und du bist an Bord. Also erster Offizier hat auf der Seefuchs, wo wir zusammen unterwegs waren, die Rettungsoperation direkt vor Ort geleitet, also in dem Rescue-Boot mit den Rettungswesten.
Und, okay, also derjenige geht dann raus aufs Meer und der Kapitän bleibt auf dem Schiff.
Genau. Und 2017 war das letzte Mal für mich, weil dann ergaben sich ja Umstände durch die Wahlen in Italien, die das der Seenotrettung erschwert haben. Und dann wurden die Schiffe blockiert und man konnte nicht mehr sich darauf verlassen, in 2,5 Wochen so eine Mission anzufangen und zu beenden. Manchmal wurden die Schiffe 3 Wochen auf See gelassen und man hat sie nicht in den Hafen gelassen, was ja nachher auch dazu geführt hat, dass Carola Rakete ohne Einlaufgenehmigung in den Hafen eingelaufen ist, was sie alles gut und richtig gemacht hat. 2019.
Das ging für dich dann nicht mehr.
Ja.
das konntest du
nicht. Das konnte ich zeitlich nicht mehr leisten. Ja. Das funktionierte nicht mehr. Und ja.
Wie viele Menschen hast du da an Bord genommen?
Wir haben eine gute dreistellige Zahl Menschen an Bord gehabt. Ja.
In diese drei Missionen?
Ja, dann wird das ja eine hohe dreistellige Zahl, ja.
Und du warst, also wie sah da, beschreib nochmal ein bisschen den Alltag, wie sah das da aus, diese zwei Wochen an Bord oder über zwei Wochen?
Eine Mission mit wenig Rettung geht los, dass du losfährst, ins Suchgebiet fährst, also 24 Meilen vor der Küste und wenn da nichts passiert, dann fährst du da 10, 12 Tage hin und her, ohne dass was passiert. Aber es passiert ja häufig was und dann fährst du zu der Stelle hin, die da über die Maritime Rescue Coordination Center angezeigt wird. Oder du bekommst eine ungefähre Position und dann ist
die... Die koordinieren sozusagen den Einsatz so, und sagen dir, da ist da, ein Boot, Schlauchboot,
genau,
oder?
Genau, da wurde eins gesichtet, da wurde eins reported und dann sollst du da gerne mal hinfahren und das abchecken. Mittlerweile funktioniert die Zusammenarbeit, glaube ich, nicht mehr so gut. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich bin auch nicht up to date. Aber so war es früher. Und wenn jetzt aber diese Position alt war, mehrere Stunden, 10, 12 Stunden, dann hat sich ja das Boot möglicherweise noch bewegt. Das heißt, du musst dir ein Suchraster auf der Seekarte abstecken und dann musst du gucken, wie du jetzt fährst, damit du das nicht, damit es nicht an dir vorbeifährt, außer Sichtweite. Und damit du es nicht verpasst. Und wenn du es dann findest, dann berichtest du, dass du es findest. Du fährst hin mit dem Rescue-Boot, mit dem RIB, Rigid Hole Inflatable Boat. Und da ist dann das Boarding-Team, das Rescue-Team. Die fahren hin, die fragen, wie viele Leute seid ihr, wo kommt ihr her, wie viele Männer, wie viele Frauen, wie viele Kinder, Verletzte, Tote und so weiter wird abgefragt. Und wenn das Boot gut schwimmfähig ist, dann kannst du, und dein, du hast selber nur ein kleines Rettungsschiff, dann würdest du sie erstmal auf dem ihrem eigenen schwimmfähigen Boot lassen. Wenn es schon Wasser macht und wenn es kurz davor ist, unterzugehen, dann holst du die Leute zu dir an Bord. Und jetzt mit den größeren Rettungsschiffen, denke ich mal, dann werden sie sowieso zu dir an Bord geholt. Sie werden mit Wasser versorgt, sie werden mit Trinkwasser versorgt, mit Rettungswesten und ärztlicher Versorgung. Und dann schaut man, dass man entweder ein Marineschiff oder ein größeres Rettungsschiff in der Nähe ranbekommt, die die Leute abnehmen kann und zu einem Safe Port bringen kann. Und dann kommt natürlich immer so die Regierung ins Spiel, gerne mal die italienische, die sagt, oh, Safe Port, nö, hier nicht, fahrt mal woanders hin. So war das seinerzeit und heute aktuell kann ich dir nichts mehr zu sagen.
Ja,
ich bin zu lange raus.
Ja. Wie war das? Erinnerst du da was Spezielles, einen speziellen Moment auf dieser Mission? Irgendwas, was dich besonders bewegt hat? Oder den ersten Moment? Also, ich meine, man hat eine Vorstellung davon, man kennt die Bilder aus dem Fernsehen oder sonst wie, aber dann ist man da mittendrin auf einmal.
So ein Rescue-Boot, so ein Boot, das ist so ein Inflatable-Boot, die haben Plywood-Platten und diese Plywood-Platten werden mit Blockbohlen, hier, nee, nicht mit Blockbohlen, so mit Bauholz, wie du das hier im Straßenbau siehst, der 28mm-Bohlen werden die zusammengeschraubt. Und interessanterweise mit Nio-Schrauben, die fingerweit in den Boden reingucken. Die Menschen, die haben schlimme Verletzungen davon. Draußen sitzen die männlich gelesenen Personen auf den Schwimmkörpern und drinnen befinden sich die Frauen und die Kinder, ein bisschen geschützt. Was aber passieren kann, ist, dass schon das Wasser knietief in diesem Boot ist. Und was dann passieren kann, ist, dass wenn jemand fällt, dass er nicht mehr hochkommt, dass er ohnmächtig ist und dass er in dem Umfeld von anderen Menschen einfach stirbt, ertrinkt. Oder wenn du diese Holzboote hast, die haben Holzboote gehabt mit einem Zwischendeck, das heißt also ein geschlossenes Deck und dann sind die Leute in den Innenraum gegangen, es gab da Auspuffgase, sie sind an den Auspuffgasen erstickt oder sie sind im Zwischendeck einfach gestorben und erstickt und das ist schrecklich und wir haben einen Fall auch gehabt, wo wir die Frau an Bord holten und Es war aber kurz bevor sie verstarb, oder sie verstarb in dem Moment, wo sie an Bord kam. Weil es kam noch ein bisschen Flüssigkeit aus dem Mund und wir konnten sie nicht wieder ins Leben zurückholen. Und dann fand sich eben eine Gruppe Menschen auch zusammen, die dann entsprechend in ihren Gesängen den Tod betrauerten. Und wenn eine Gruppe von 20 Menschen so einen Gesang anstimmt, dann ist, nimmt es schon sehr mit, ja.
Mhm. Puh, ja, das haben wir bei Kiezmenschen jetzt auch nicht so oft, ehrlich gesagt. Meine Güte, ja, das, aber das hat dich auch nicht so geprägt oder so die Spuren hinterlassen, dass du für dich entschieden hast, du kannst das nicht, weil du bist ja auch irgendwie bei CI auch noch aktiv und ich glaube noch andere Sachen, ne?
Bei CI, das ist ja so eine ähnliche Organisation wie Sea-Watch und da war ich auf der Seefuchs zusammen mit Carola in 2017. In 2017 haben wir, glaube ich, Rescue Ship gegründet. Da sind wir mit ein paar Leuten nach Freiburg geflogen, weil einer der Gründungsmitglieder dort als Arzt arbeitete und da haben wir eine kleine Organisation gegründet, die nennt sich Rescue Ship und die gibt es heute noch und die sind anders aufgestellt, die sind mit einem Segelschiff unterwegs, mit der Nadia und die beobachten, retten aber nicht in dem großen Umfang wie jetzt Sea-Watch oder CI. Da bin ich aber auch nicht mehr aktiv. Ich habe das mit angeschoben, das war es dann aber auch schon. Ich habe dann auch irgendwie zu viel um die Ohren, weißt du? Du hast ein Haus in Burg, du hast die Wohnung mit deiner Frau in Hamburg, du hast zwei eigene und zwei Bonustöchter und dann noch die Arbeit und drum und dran. Und irgendwann will man ja auch noch ein bisschen leben. Ne? Und
ja, klar. Dann, was für ein Haus?
Ja, ich habe nach der Scheidung habe ich mir ein Haus in Burg Dithmarschen gekauft. Ein Landarbeiterhaus, ein Siedlungshaus für Landarbeiter mit Selbstversorgung. So nannte sich das 1955. Aha. Und ja, da habe ich dann meine Kinder großgezogen als alleinerziehender Vater und das Haus haben wir noch.
Ach so, also gar nicht hier irgendwie Kiezkamm kam da nicht in Frage.
Nee, zu teuer, kann sich kein Mensch leisten. Ja. Also ich habe tatsächlich überlegt nach der Scheidung, ich wollte gerne nach Hamburg gehen. Aber meine Kinder, die waren seinerzeit 8 und 10, was wäre denn daraus geworden? Die hätte ich dann verloren, das wollte ich nicht. Und also bin ich seinerzeit dann noch brav in Dithmarschen geblieben und habe mich der Elternarbeit in der Schule gefügt und Schulelternbeiratsvorsitzender und Brötchenschmierer beim Kiosk morgens zur ersten Pause. Naja, was man denn alles so macht, wenn man ein guter.
Du musstest im Kiosk stehen.
Ja, das war so Elternbetrieben in der Grundschule da, in Brunsbüttel.
Wie geil.
In der Roy Lawrence Schule. Habe ich aber gerne gemacht. Klar, gut. Manchmal war ich nachts auf dem Kanal, hab dann mich hingelegt für eine Stunde oder anderthalb. Und dann bin ich aufgestanden mit meinen beiden Kindern. Und dann habe ich die zur Schule geschickt und eine Stunde später bin ich dann hin zum Brötchen schmieren.
Wahnsinn.
Und meine Ex-Frau, die in Brasilien BWL studiert hatte, konnte ja hier ohne die deutschrechtlichen Sachen hier nicht so viel mit anfangen, die hat in Heide an der Gilmeisterschule MTA Radiologie gemacht. Also wir haben noch im Haus in Brunsbüttel gemeinsam gewohnt, haben dann eine Mauer gezogen im Flur. Ich habe einen anderen Eingang bekommen, sie hat oben gewohnt und hatte die Kinder dort und die Kinder kamen dann tagsüber zu mir, wenn sie in der Schule war. Und,
Ach, habt ihr euch gut arrangiert?
Ja, wir haben uns arrangiert, klar. Wir verstehen uns auch jetzt noch ganz gut, das passt.
Ja, schön. Und dieses Haus hast du nach wie vor?
Nee, das haben wir dann verkauft, als wir uns haben scheiden lassen. Und das war ja auch der Moment, wo ich dann gerne nach Hamburg wollte, wo ich mir das aber verkniffen habe wegen meiner Töchter. Und es gab dann ein Haus in Burg zu kaufen. Mein Bruder, der eine Nachbar, und dann gab es einen anderen Nachbarn. Und es waren so 2.500 Quadratmeter Grundstücke. Eben Siedlungshaus für Landarbeiter mit Selbstversorgung. Baujahr 55, klein, einfach und bezahlbar. Und das habe ich mir dann gekauft. Und das habe ich ein bisschen renoviert. Und da habe ich meine Kinder großgezogen. Da feiern wir wilde Partys. Und Das soll denn mal unsere alten WG werden.
Eine alten WG?
Ja, klar.
Für dich und deine Frau oder hast du hier noch andere Kizianer im Sinn?
Also gerne Leute aus dem Viertel, ne? Gerne Leute aus dem Viertel, die da noch gerne mit hinkommen wollen. Und ein Kumpel von mir, der wohnt da schon und mit dem ich auch zusammen ins Stadion und auf Konzerte gehe. Und wir haben seinerzeit, der geht auch mit mir immer zusammen Fastenwandern. Dann kamen wir vom Fastenwandern zurück und dann hat seine Frau ihm nach 23 Jahren Ehe in eine neue unbestimmte Zukunft geschickt und ihn die Tür gewiesen. Und ja, dann sage ich, kannst du erstmal das Gästezimmer nehmen? Und dann so nach ein paar Tagen, wo er dann auf Wohnungssuche war, habe ich gesagt, wir haben nach deiner Zeit so am Campfeuer von den Festivals haben wir immer gesagt, wir wollen mal so eine alten WG machen. Lass uns doch jetzt anfangen. So, die Kinder ziehen aus und wir bauen an. Ja, der andere Weg. Und dann haben wir so 45 Quadratmeter in Holzrahmenbauweise angebaut an das Bestandshaus. Und das sind dann seine zwei Zimmer, Küche, Bad. Und ja, wir haben uns so vorgestellt, auch so ein bisschen inspiriert von der alten WG unter Freunden aus Laboe. Ne? Gibt es da so bei Facebook auch. Ne? Und inspiriert, die haben so ein Bestandshaus und da haben die nochmal so 4 Wohneinheiten rangesetzt und die wohnen dazu 8. Und das fand ich ganz toll. Ey, überleg mal. Ich meine, du bist nachher alt, die Kinder sind weg und dann kriegst du eine Sofaglatze, weil du nicht mehr hochkommst. Ja? Das ist ja nicht gut. Und wenn du mal überlegst, wenn du mit 4, 5 Parteien zusammen in einem Hausstand bist, dann hast du ja eine WG. Und wenn du in der WG bist, dann bezahlst du nur einmal GEZ. Und wenn du ein Haus halt Hausstand hast, dann bezahlst du nur einmal Gaswasserscheiße und Müll. Und nicht 4, 5 Mal. Und wenn du auf dem Land bist, wo das mit Öffis sowieso schlecht ist, dann...
Na, du hast ja das Auto für alle. Ja, du hast das genau. Auto, das dann alle nutzen. Aber das, so also sagen, das ist ja. So der Plan für, ja. Fürs Alter,
das
ja?
Das ist so der Plan.
Also nicht mehr Kiez dann.
Doch, auf jeden Fall.
Also beides.
Du glaubst doch wohl nicht, dass wir das hier, dass wir das Viertel hier sausen lassen. Nein, wir haben unsere Freunde hier. Wir haben unser soziales Umfeld hier. Wir gehen hier auf Konzerte. Wir treffen uns hier mit Freunden. Wir feiern hier mit Freunden. Und wir werden niemals hier weggehen, auf gar keinen Fall. Wenn, dann werde ich mal am Zirkusweg vielleicht so eine alten Wohnung von einer Saga beziehen oder so. Aber ey, du hast hier alles. Wie hat Lars Nagel noch genannt, das noch genannt? Neverland Ranch, ne? Mhm. Genau so ist es hier ja auch. Du hast eine voll coole Ecke mit coolen Menschen und aber Burg hat natürlich auch eben, wenn du mit 4, 5 Leuten bist, du sparst viel Geld, wenn du zusammen wohnst. Du kannst einfach mal wegfahren und trotzdem 6, 7 Hühner halten. Und das ist der Plan. Wir wollen dort sein, wir wollen hier sein. Und
also für immer Kiez.
Ich glaube ja, doch ja. Wir werden uns bestimmt nochmal verkleinern, ne? Könnte ich mir vorstellen. Klar, vielleicht so einen alten Wohn oder so, aber...
Ist das die Form von Freiheit, die du als Jugendlicher gesucht hast, die du hier gefunden hast?
Ich habe es in meinem Beruf schon gefunden, weil als Lotse hast du eine wahnsinnige Freiheit. Du hast keinen Chef, du hast kein Personal und kein Papierkram und du hast coole Sonnenauf- und Untergänge und tolle Leute. Und du hast es natürlich hier im Viertel, auf dem Kiez hast du das. Du hast derbe, geile Kneipen. Na, du hast die Tortuga Bar, du hast richtig tolle Läden, du hast das In Exile von Thomas und Sina und du hast tolle kleine Veranstaltungsläden, du hast das Knust und du siehst viele kleine Bands hier und das ist schön. Du hast Theater, du hast, wir haben ein Theaterabo, wir gehen immer mal los und du hast eben in der Gastro, du hast hier ein wahnsinnig hohes Niveau in der Gastro bei einer wahnsinnig guten Qualität und du hast hier Parks, du hast den Hafen und das ist ganz viel Leben, ganz viel Qualität, das gibt mir nicht her. Das und ich habe so ein bisschen die Freiheit hier gefunden, ja klar. Vor allem, du triffst viele tolle Menschen hier.
Dann wünsche ich euch, dass ihr hier offensichtlich bis ans Ende bleibt, ganz glücklich bleibt und danke dir sehr für das Gespräch.
Ja, danke liebe Wiebke, danke lieber Marius. Ich hoffe, ich habe heute nicht zu sehr gelangweilt.
Absolut nein.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.